Ja, nachdem wir das letzte Mal, als wir im Hebräerbrief unterwegs waren, eine sehr eindringliche Warnung gehört haben, dass es wichtig ist, ganz bei Jesus dran zu sein, wollen wir uns heute mit dem Grund beschäftigen, dem Grund der Hoffnung, die wir festhalten sollen. Warum ist es Jesus, auf den wir bauen sollen? Oder in bildlicher Sprache gesprochen, ein Schiff auf hoher See wirft seinen Anker, damit es nicht davontreibt. Wir sollen unseren Anker der Hoffnung werfen und er soll in Jesus Christus festhalten. Warum ist Jesus der einzige Hoffnungsanker für uns? Wir haben in Hebräer 6 in den letzten Versen hier diese Worte, dass Gott, in Vers 17, Hebräer 6, Vers 17, dass Gott, als er den Erben der Verheißung noch im stärkeren Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen könnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Also diesen Anker der Seele, die Hoffnung, das kann nur Jesus Christus sein. Und warum das so ist, beschreibt uns der Autor im nächsten Kapitel, wo er beschreibt, dass Jesus hinter den Vorhang gegangen ist als Vorläufer für uns, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Ja, Hebräer 7. Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Ich lese nach der NG-Übersetzung. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, ging, so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ansonsten wird nichts über ihn mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Wie bedeutend Melchisedek war, seht ihr daran, dass kein Geringerer als Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihm den besten Teil seiner Beute als Zehnten gab. Nach den Bestimmungen des Gesetzes steht der Zehnte denen zu, denen das Priesteramt übertragen ist, den Nachkommen von Levi. Und sie erheben ihn vom Volk, also von ihren Brüdern, die wie sie von Abraham abstammen. Melchisedek war jedoch in keiner Weise mit den Leviten verwandt und trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Außerdem hat er ihn gesegnet. Ihn, der die Zusagen Gottes für unser Volk bekommen hat. Und niemand wird bestreiten, dass der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Dazu kommt noch etwas. Im Fall der Leviten sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten erhalten. Bei Melchisedek hingegen wird nichts von einem Ende seines Lebens berichtet, nur dass er lebt. Und im Grunde genommen hat durch Abraham auch Levi den Zehnten entrichtet. Er, der normalerweise den Zehnten erhebt. Denn weil er von Abraham abstammt, war er, so könnte man sagen, schon dabei, als Abraham und Melchisedek sich begegneten. Soweit der Abschnitt zunächst einmal. In diesem Abschnitt geht es darum, dass der Autor begründet, warum Jesus Christus der Urheber des Heils ist. Warum Jesus derjenige ist, der einzige Hoffnungsanker auch deiner Heilsgewissheit sein kann. Und er bringt hier das Beispiel von Melchisedek. Als Antwort auf die Argumente der Juden gegen Jesus. Die Hebräer, ich möchte uns kurz in Erinnerung rufen, waren solche Menschen jüdischer Abstammung, die von ihren Mitmenschen, von ihren Volksleuten dazu gedrängt wurden, wieder an das Gesetz oder auf das Gesetz zurückzugehen. Sie waren in starker Bedrängnis und überlegten, ob es nicht doch sinnvoll ist, von Jesus allein wegzugehen und das Gesetz mit dazuzunehmen. Und hier steht so ein Argument im Raum. Es wird hier zwar nicht explizit ausgesprochen, aber von der Antwort her können wir sehen, dass sich der Autor gegen so ein Argument stellt. Ein Argument, das bedeutet, ja, Jesus stammt ja nicht von Levi ab. Jesus, wie soll er denn Priester sein, wenn er noch nicht einmal aus Aarons Geschlecht kommt? Das kann doch gar nicht richtig sein. Und außerdem, Jesus wurde noch nicht einmal durch eine priesterliche Zeremonie eingesetzt. Das sind so Argumente, die im Raum stehen, die der Autor hier beantwortet. Und seine Beweisführung stützt sich auf Melchisedek. Er führt hier einen Priester ein, den es schon vor dem Gesetz gab. Noch weit vor Mose. Ein Priester, der höher gestellt war als Abraham. Und er verwendet hier einige Verse darauf, dass den Lesern klarzumachen, warum Melchisedek höher war als Abraham. Denn wer gibt dem anderen einen Zehnten? Derjenige, der niedriger ist, gibt dem Höheren den Zehnten. Derjenige, der Priester ist, hat das Recht, den Zehnten zu empfangen. Melchisedek hat den Zehnten von Abraham empfangen. Also auch, so argumentiert er hier, von Aaron und seinem levitischen priesterlichen Geschlecht. Melchisedek steht also über dem levitischen Priestergeschlecht. Melchisedek steht höher als Abraham. Und Melchisedek führt er hier als Vergleich an zu Jesus, quasi als ein Schatten von Jesus. Psalm 110, Vers 4. Da wird diese Verheißung ausgesprochen, dass Gott seinen Knecht, hier wird deutlich ausgelegt, seinen Sohn bestimmt als ewiger Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wenn also Melchisedek höher ist als Abraham und Jesus jetzt nach der Ordnung Melchisedeks Priester geworden ist, dann ist es auch klar, dass Jesus über Abraham steht, dass Jesus über Aaron steht, dass Jesus über allen Leviten steht, dass Jesus über alle Priester im Alten Testament steht und somit auch über das Gesetz. Jesus steht drüber. Und hier werden ein paar Eigenschaften angeführt, die sehr wichtig sind für die Hebräer zu verstehen, warum Jesus derjenige ist, an den sie sich binden sollen und nicht an das untergeordnete Gesetz. Denn Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und wenn Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, ist Jesus ein König der Gerechtigkeit. Ein König einer bestimmten Stadt. Versetzen wir uns mal einige Jahrhunderte zurück und nehmen an, Gummersbach wäre eine Stadt mit einem König und man würde sagen, das ist der König von Gummersbach. Dann schwingt in diesem Begriff mit, Gummersbach gehört ihm. Der König von Bayern, Bayern gehört ihm. Der König von, das gehört ihm. Der König der Gerechtigkeit heißt so viel wie, die Gerechtigkeit oder er ist Inhaber der Gerechtigkeit. In ihm ist Gerechtigkeit, ihm gehört die Gerechtigkeit. Er ist der wahrhaft Gerechte. Also, wenn ihr Gerechtigkeit sucht, bei wem anders als beim König der Gerechtigkeit? Und das ist Jesus. Wenn ihr Frieden sucht, bei wem anders als beim Inhaber des Friedens, als beim König des Friedens, als beim König von Salem? Jesus Christus. Jesus ist somit größer als derjenige, den die Juden als Gründer ihrer Religion ansehen. Jesus ist größer als Abraham, Mose und Aaron. Und selbst Mose, als er die Stiftshütte aufbaute, hat er etwas vor Augen gehabt, das er vorher von Gott gezeigt bekommen hat. Und er hat hier auf der Erde ein Abbild gebaut, nach dem Vorbild aus dem Himmel. Und Jesus Christus ist derjenige, der kein Abbild ist, sondern er war vorher. Er ist das Vorbild. Er ist derjenige, der hier das Original ist. Letzten Endes kann man hier draus entnehmen, wenn die Leviten gedient haben, haben sie letzten Endes Jesus gedient, weil Jesus drüber stand. Sie sind untergeordnet. Durch Abraham, ihrem Erzvater, haben sie, wenn auch über den Umweg Melchisedek, Jesus dem Zehnten gegeben. Das ist hier eine Begründung, die der Hebräerbriefschreiber anführt, um den Hebräern zu zeigen, Jesus ist viel höher als das, was ihr meint, der Ursprung des Lebens zu sein. Wenn ihr meint, Abraham sei der Gründer, der Glaubensvater von euch, dann sollt ihr wissen, Jesus steht noch drüber. Er ist der Urheber eures Heils. Stell dir vor, 1950. Du gehst in eine Autowerkstatt und dort sitzen zwei Männer, die dir helfen können mit deinem kaputten Auto. Der eine ist Ferdinand Porsche, der erfahrene Konstrukteur von VW, Daimler und Porsche. Und der andere ist sein Mitarbeiter. So, ich weiß nicht, wie viel ihr von Ferdinand Porsche gehört habt, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn er so viele wichtige Autos konstruiert hat und dann am Ende seine eigene erfolgreiche Firma gegründet hat, der muss was auf dem Kasten haben. So, jetzt habt ihr diese zwei Männer vor euch und ihr habt ein Problem am Auto. Und beide stehen euch zur Verfügung. Zu wem würdet ihr gehen, wenn ihr die Wahl hättet? Klar, zumindest der Namen los, ne? Nein, ihr lacht. Zu Ferdinand Porsche. Also ich wäre zumindest hingegangen. Wenn ich wüsste, dass derjenige so viel Erfolg hat. Quasi zu dem Erfinder des entsprechenden Motors. Und nicht demjenigen, der es beigebracht bekommen hat. Das ist ein kleiner Vergleich. So ähnlich zeigt es der Autor hier den Hebräern. Abraham war geringer als Jesus. Liebe Hebräer, wendet euch an Jesus. Er ist der Gründer, der Erfinder. Er ist das Original. An den sollt ihr euch wenden. Er ist es wert, dass ihr euch an ihn wendet. Und er nimmt sich hier wirklich fast den gesamten Hebräerbrief Zeit, ihnen Jesus als den Urheber des Heils darzulegen. Er ist höher als die Engel, er ist höher als Mose, er ist höher als die Propheten, er ist höher als Abraham, er steht über dem Gesetz. Ihr habt allen Grund, euch an Jesus zu heften. Das möchte ich auch dir mitgeben. Wenn du dich an Jesus hältst, dann bist du beim Original. Dann bist du bei dem Urheber deines Heils. Und bei ihm ist Versöhnung mit Gott. Bei ihm ist Gerechtigkeit. Bei ihm ist Frieden. Also willst du sicher sein, dass du den richtigen Weg gehst? Dann halte dich an das Original, an Jesus. Wir lesen weiter. Ab Vers 11. Wenn nun das levitische Priestertum zur Vollkommenheit führen könnte und das Gesetz, das unserem Volk gegeben wurde, kennt ja kein anderes Priestertum, wäre es dann nötig gewesen, einen Priester einzusetzen, der einer ganz anderen Ordnung angehört? Einen Priester wie Melchisedek und nicht einen wie Aaron? Und wohlgemerkt, eine Änderung der priesterlichen Ordnung bedeutet zwangsläufig eine Änderung des Gesetzes überhaupt. Dieser Priester, auf den die Schrift hinweist, gehört in der Tat einem ganz anderen Stamm unseres Volkes an, einem Stamm, von dem nie jemand den Dienst am Altar versehen hat. Denn, wie wir alle wissen, kommt unser Herr aus Juda. Und Mose hat nie etwas von Priestern aus diesem Stamm gesagt. Und noch viel deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns klar machen, dass sich die Einsetzung dieses anderen Priesters, genauso wie bei Melchisedek, nicht auf eine bestimmte vom Gesetz vorgeschriebene Abstammung gründet, sondern auf die Kraft eines ewigen, unzerstörbaren Lebens. Das wird von jener Stelle in der Schrift bestätigt, an der es heißt, es kommt jetzt ein Zitat vom Psalm 110, Vers 4, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Damit ist also die Ordnung, die früher galt, außer Kraft gesetzt, weil sie sich als ohnmächtig erwies und letztlich keinen Nutzen brachte. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt, also etwas Besseres, und was uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Der Autor wirft hier die Frage auf, ob das Priestertum des Gesetzes zum vollkommenen Heil führen kann. Nein, kann es nicht und konnte es nicht. Warum? Weil es auf die Kraft von begrenztem Leben baute. Weil Priester, die eingesetzt wurden nach den Bestimmungen des Gesetzes, eines Tages sterben mussten. So gern sie auch hätten bleiben wollen und ihr Amt weiter bekleiden wollen. Ja, so wie es auch heute manche Amtsträger gerne tun wollten. So werden sie durch den Tod am Bleiben gehindert. Sie sind sterblich. Ihre Kraft, ihre Reichweite ist begrenzt. Menschen, die aus eigener Kraft versuchen, das Gesetz zu halten, scheitern. Das Gesetz war also nicht imstande, das ewige Leben zu Es war quasi nur ein Abbild und ein Schatten des Himmlischen. Leben schaffen kann nur das Original. Jesus Christus. Wir haben letztens auf dem Bibelseminar zum Römerbrief uns sehr eingängig mit Römer 7 beschäftigt und feststellen müssen, dass derjenige, der versucht, nach dem Gesetz Gott zu gefallen und das Ziel, die himmlische Berufung zu erreichen, kläglich scheitert. Paulus beschreibt das sogar fast wie bei einem, der keinen Ausweg mehr aus seinem Hamsterrad sieht. Der schon fast in Depressionen fällt, weil er nicht klarkommt. Er versucht, Gott zu gefallen, aber irgendwie passiert das bei ihm immer anders, als er es will. Derjenige, der versucht, mit seiner Kraft das Gesetz zu halten, er kommt nicht zu dem Ergebnis. Das ist uns hier auch ganz klar beschrieben. Und dann kommt im Römerbrief die Auflösung in Kapitel 8. Das werden wir im nächsten Seminar feststellen, aber ich greife jetzt mal vor. Römer 8, Kapitel 8, Verse 2 bis 4. Und da heißt es so: Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Das, wozu das Gesetz nicht imstande war, das hat Gott getan, indem er seinen eigenen Sohn sandte. Das Leben, das die Juden gerne haben wollten, haben sie durch das Gesetz nicht erreichen können. Sie waren ständig auf der Suche, sich zu verbessern und sich zu heiligen und noch disziplinierter zu werden. Aber die vollständige Versöhnung mit Gott, sagt uns das Wort hier, schafft uns erst Jesus Christus. Also, liebe Hebräer, die ihr zuhört, gründet euch auf Jesus Christus. Was heißt das für uns heute? Für uns heißt das heute, dass Jesus kein Abbild ist von irgendeiner Schrift, von irgendeiner religiösen Idee, keine Weiterentwicklung einer Religion, sondern Jesus ist die Realität, wovon das Alte Testament, das Gesetz, der Schatten war. Davon ist Jesus die Realität. Jesus ist das Vorbild und ist dann in Erscheinung getreten, als er auf diese Welt kam. Jesus ist die Realität, der den Schatten abgelöst hat. Er ist derjenige, auf den wir uns heute genauso verlassen dürfen und sollen, wie damals die Hebräer dazu aufgefordert wurden. Also willst du einen Anker deiner Hoffnung haben? Willst du einen festen, unerschütterlichen Grund haben, an dem du dich festhalten kannst, egal wie dein Leben abläuft, egal wie stürmisch oder wie undurchsichtig dein Leben abläuft, dann wirf deinen Anker in Jesus. Dann hast du das nicht auf irgendeinem abgezeichneten, abgemalten, abgepauschten Abbild zu tun, sondern da bist du in der Realität. Jeder, der Jesus nicht akzeptiert, der Jesus nicht für echt hält, der sein Leben nicht auf ihn baut, müssen wir gemäß Hebräer, dem müssen wir sagen, hallo, du lebst nicht in der Realität. Du lebst vorbei an der Realität. Du hängst irgendeiner Vision an, aber nicht der Realität. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg. Jesus ist das Leben. Wenn du das nicht akzeptierst, wenn du das nicht anerkennst, dann gehst du an der Realität vorbei. Hast du Jesus im Herzen? Hast du Licht? Hast du Jesus nicht im Herzen? Hast du Dunkelheit? Also, wenn du einen festen Grund haben willst für dein Heil, eine Sicherheit, dass du wirklich Heil bekommst, dann vertraue auf Jesus. Dann hast du einen Grund für deine Gewissheit. Dann hast du eine klare Sicht auf dein Heil. Denn Jesus wurde nicht aufgrund irgendeiner Abstammung, die sichtbar ist, eingesetzt. Er wurde nicht aufgrund irgendeiner Zeremonie eingesetzt, die Menschen durchführen, sondern er wurde Kraft des ewigen, unzerstörbaren Lebens eingesetzt. Er wurde eingesetzt als der Lebendige, der das Leben in sich trägt. Derjenige, der dir und mir jetzt die Hoffnung nicht schemenhaft zeigt, sondern reell zeigt, dass wir einen Zugang zu Gott haben. Das wollten die Juden ja immer. Das lesen wir im Alten Testament. Sie wollten einen Zugang zu Gott. Immer wollten sie in Gemeinschaft mit Gott sein. Aber durch das Gesetz kamen sie nicht dahin, wo sie wollten. Und in Jesus Christus hat es sich aufgelöst. Da ist der Zugang zu Gott. Durch Jesus Christus kannst du den Vater kennenlernen. Durch Jesus Christus kommst du hinter den Vorhang. Durch Jesus Christus kommst du in das Allerheiligste. Du kommst in die persönliche Gemeinschaft mit Gott, deinem Vater. Jesus Christus ist derjenige, der uns den Zugang, den ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Und das stellt alles andere in den Schatten. Oder mit anderen Worten, wie Schlachter übersetzt, es ist die bessere Hoffnung, weil sie realistisch ist, weil sie reell ist. Wir haben einen echten Grund, unerschütterlich zu hoffen, dass Jesus Christus uns auch dahin bringt, wo er es versprochen hat. Lesen wir weiter, Vers 20. Wie groß der Unterschied zur alten Ordnung ist, zeigt sich auch daran, dass Jesus mit einem Eid in sein Priesteramt bestätigt wurde. Bei den levitischen Priestern gab es keinen solchen Eid. Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Es heißt in der Schrift, der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein, nach der Weise Melchisedeks. Und er wird seine Zusage nie zurücknehmen. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant, der Bürger eines besseren Bundes ist. Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen hohen Priestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Die vom Gesetz ernannten Hohepriester sind schwache, mit Fehlern behaftete Menschen. Doch der, den Gott durch einen Eid zum Hohenpriester eingesetzt hat, das hat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn. Ein für immer und ewig vollkommener Hohepriester. Jetzt schließt der Autor oder kommt er wieder auf das Argument zurück, mit dem er hier begonnen hat. Er sagt, Gott hat uns die Hoffnung gegeben und eine starke Ermutigung gegeben, dass wir diese Hoffnung ergreifen, indem er sich mit einem doppelten Eid verbirgt. Und dann beschreibt er, dass Jesus, Priester nach der Ordnung Melchisedeks, dieser hohe Priester ist, auf den wir setzen können. Und diesen hohen Priester hat er mit einem doppelten Eid eingesetzt. Er hat A, eine Zusage gegeben, die er nie widerruft. Und als zweites hat er noch bei sich selbst, bei dem Höchsten, den es überhaupt gibt, geschworen. Als ob das eine nicht reichen würde. Aber für uns Menschen einfach noch einmal eine weitere Hilfestellung. Das ist vertrauenswürdig. Das sollte uns ermutigen, Das sollte uns sehr stark ermutigen, den Anker unserer Seele bei Jesus Christus zu setzen. Denn Gott wird seine Zusage nie zurücknehmen. Schaut mal, in diesem Abschnitt stellt der Autor hier nochmal ein paar Eigenschaften der levitischen Priester mit den Eigenschaften des ewigen hohen Priesters Jesus Christus gegenüber. Und er sagt, die alttestamentlichen Priester, sie wurden durch den Tod am Bleiben gehindert, wogegen Jesus für immer und ewig lebt. Jesus ist derjenige, der unvergänglich ist. Wenn ein Priester etwas gesagt hat, worauf man sich verlassen könnte, und er stirbt, dann ist seine Zusage wertlos. Aber Jesus Christus, er stirbt nicht und seine Zusagen werden nicht obsolet, also sie vergehen nicht, sondern weil er auf ewig und für immer lebt, verbürgt er sich auch dafür, dass er seine Zusagen auch für immer und ewig hält. Das ist ein Riesenunterschied. Mal angenommen, ich wäre der reichste Mensch auf der Welt und ich würde jeden von euch pro Tag 1.000 Euro versprechen. Ist klar, dann würdet ihr euer Leben ganz anders gestalten. Ja? So manch einer würde vielleicht nicht diesen harten Job machen, den er jetzt macht, sondern vielleicht was anderes. Was auch immer. Ich möchte das nicht näher drauf eingehen. Aber wenn ihr seht, dass ich alt und schwach und tattrig bin, vielleicht noch ein Jahr zu leben habe, wenn es hochkommt, würdet ihr dann euer Leben auch komplett umkrempeln? Wegen meiner Zusage, dass ihr 1.000 Euro am Tag bekommt? Was ist, wenn ich durch einen Autounfall plötzlich ums Leben komme und mein böser Erbe sagt, nö, interessiert mich nicht mehr. Es bleibt das ganze Geld aus und die ganzen Villen, die ihr euch gekauft habt, könnt ihr nicht mehr finanzieren. Müsst wieder arbeiten gehen, kleine alte Bude kaufen. Ich möchte damit einfach verdeutlichen, die Zusage eines Menschen ist vergänglich. Sie mag haltbar sein, wenn es ein zuverlässiger Mensch ist, solange er lebt. Was danach ist, steht nicht mehr in seiner Gewalt. Bei Jesus Christus ist das anders. Er ist ewig. Und wenn wir uns auf ihn verlassen, verlassen wir uns auf einen ewig Lebenden, der auf ewig zu seinem Wort steht. Das ist eine starke Ermutigung, festzuhalten. Ja, hier sagt der Hebräerbriefschreiber noch ein weiteres, gibt er noch ein weiteres Argument, das für Jesus Christus spricht. Er sagt, die Priester, die alttestamentlichen Priester, sie waren selbst Sünder. Sie mussten, bevor sie für die Sünden des Volkes opfern konnten, damit beginnen, für ihre eigenen Sünden zu opfern. Erstmal um die um Vergebung bitten und dann konnten sie für das Volk bitten. Jesus Christus, er war perfekt, unbefleckt, heilig, rein. Gott hatte an ihm nichts auszusetzen, durch und durch heilig, ohne jede Schuld. Er war in einem Zustand, dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Also perfekt. Das ist ein ganz anderer Hohepriester. Ich komme nochmal auf die Zusage mit den 1.000 Euro am Tag zurück. Mal angenommen, ich würde euch diese 1.000 Euro am Tag zusagen. Aber ihr kennt mich als einen Menschen, der nach seiner Laune lebt, der Stimmungsschwankungen hat, der heute so sagt und morgen interessiert ihn das von gestern nicht mehr. Das wäre sehr liegt auf der Hand, dass ihr euer Leben nicht nach dieser Zusage richten würdet, nehme ich an. Würdet ihr sagen, okay, ich nehme die 1.000 Euro gern am Tag, aber ich bleibe bei meinem Job, auch wenn ich da nur ein bisschen weniger verdiene. Aber was ist, wenn der morgen sagt, nee, ist nicht mehr? Dann sieht's übel für mich aus. Ich bleibe auf der sicheren Schiene. Der sündige Hohepriester des Alten Testamentes war nicht davor gefeit, selbst zu sündigen. Selbst in große Fehler zu fallen. Schwerwiegende Fehler zu machen. Er musste regelmäßig opfern. Bei Jesus Christus ist das so nicht. Er ist einfach perfekt. Und weil im Alten Testament die hohen Priester sündige Menschen waren wie wir und Jesus auf der anderen Seite natürlich Mensch, aber auch gleichzeitig Gott war und höher als die Himmel, war es so, dass diese menschlichen hohen Priester, sie mussten täglich opfern. Täglich, weil das Opfer, das sie benutzt haben, auch nicht perfekt, höchst vollkommen und ewig war. Das Opfer, das sie brachten, gehörte oder bestand aus einem Tier. Ein Tier, das auch sterblich war. Natürlich sollten sie ein unfehlbares, einjähriges Lamm nehmen oder andere Tiere, wenn es um andere Opfer ging. Aber selbst dieses Tier hatte ein begrenztes Leben. Jesus Christus hingegen, er der Ewige ist, er konnte sich ein für alle Mal hingeben. Er hat ein ewiges Opfer gebracht. Also, wenn jetzt zum Beispiel ihr im Alten Testament zum Hohen Priester kommt und sagt, ich habe gesündigt, ich brauche jetzt ein Opfer, dann wurde dieses Opfer gebracht. Und am nächsten Tag ist das Gleiche wieder passiert. Dann zählte das Opfer von gestern nicht mehr. Brauchtet ihr ein neues Opfer. Bei Jesus Christus ist das Opfer ein für allemal gültig. Es ist so umfangreich, dass wir das nur mit dem Wort ewig beschreiben können. Ein für allemal. Jesus gab sich selbst als Opfer hin. Er, der Ewige, der Sohn Gottes. Und deshalb ist er als hohe Priester, auf den sich die Hebräer verlassen sollten, weitaus mehr geeignet, ihr ewiges Heil zu schaffen, als das Vertrauen auf ein Gesetz mit sterblichen Priestern, mit Opfern von sterblichen Tieren, von Sünden, also mit hohen Priestern, die selber Sünder waren. Jesus Christus war weit mehr geeignet, dass man sich auf ihn verlässt. Und heute ist das ganz genauso. Wir können auf ihn vertrauen. All die alttestamentlichen Opfer, die gebracht wurden und die Menschen daran geglaubt haben, dass sie Vergebung bekommen, diese Opfer konnten die Sünden auch nur so lange zudecken, bis Jesus Christus kam. Die endgültige wirksame Bezahlung, die konnte auch nur Jesus Christus bringen und er hat sie gebracht. Auch für diejenigen im Alten Testament, die geglaubt haben. Deshalb ist Jesus Christus derjenige, auf den wir und auch die Hebräer damals die Hoffnung setzen sollten. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen. Wir haben hier gelesen, dass Gott Jesus hier als Bürgen gegeben hat. Jesus hat sich selbst verbürgt dafür, dass wir eine feste Zuversicht haben. Er hat sich dafür verbürgt, dass wir einen Anker unserer Seele haben, der absolut zuverlässig und sicher ist. So, wenn jetzt eine Firma einen riesengroßen Auftrag bekommen soll, sagen wir mal 10 Millionen, damit das für uns alle groß genug ist, einen riesengroßen Auftrag, dann sagt der Auftraggeber, hör mal, liebe Firma, bevor ich dir den Auftrag erteile, bringst du mir bitte eine Bankbürgschaft. Für den Fall, dass du während des Auftrags pleite gehst, und ich alles kaputt machen muss, was du angefangen hast, weil es nichts taugt und ich von vorne anfangen muss. Oder vielleicht meine Sachen schon beschädigt wurden, weil sie umgebaut und noch nicht fertig sind oder was auch immer. Der Auftraggeber möchte eine Bankbürgschaft haben, dass die Bank eintritt für denjenigen, der die Arbeit ausführt. Wenn der nicht mehr kann, dann sagt die Bank, hier sind 10 Millionen, such dir einen Auftraggeber, der das fertig macht oder der das zurückbaut, den Müll aufräumt und das ordentlich neu macht. Oder andersrum. Die Firma, die den 10 Millionen Auftrag bekommt, die sagt, ja, Moment mal, ich mache das gern für dich. Ich habe auch die Leute dafür, ich habe das Know-how. Aber woher weiß ich, dass du zahlst? Ich mache die ganze Arbeit und dann kriege ich meine 10 Millionen nicht. Dann sagt der Auftragnehmer, also die Firma, die das macht, die sagt dann zum Kunden, Herr, ich hätte von dir aber auch gern eine 10 Millionen Bankbürgschaft. Wenn du nicht zahlen kannst, will ich, dass die Bank dann zahlt. So läuft das in der Wirtschaft ab. Ja, jeder will eine Sicherheit haben für das, was er tut oder was er in Auftrag gibt. Oder einige von uns wissen das, sie haben ein Haus gekauft oder ein Grundstück oder sonst was und konnten das nicht von vornherein komplett finanzieren. Sind zur Bank gegangen, haben gesagt, ich hätte gerne Darlehen. Ihr habt ja so ein tolles Angebot mit den Zinsen gerade. Dann sagt die Bank, ja. Aber zum einen möchte ich gerne dein Haus als Sicherheit haben, dass ich das verkaufen kann, das Geld bekommen kann, wenn du mal irgendwann mir das nicht zurückzahlen kannst. Und die gucken auch, ob du genug verdienst jeden Monat. Ne? Warte hättest von 2.000 Euro monatlich und du verdienst gerade 2.000, dann sagt die Bank, geht nicht, du brauchst ja noch was zum Essen. Wie schnell hast du ein Nutella-Glas zu viel gekauft und schon kriege ich meine Rate nicht. So knapp ist das kalkuliert, das geht nicht. Manche Banken lehnen komplett ab, andere Banken sagen, okay, wenn du einen Bürgen bringst, wenn du jemanden bringst, der genug verdient, um deine Rate zu bezahlen, wenn du nicht mehr kannst. Also, Papa, Onkel, Opa, Oma, lieber Freund, wer auch immer, kannst du für mich bürgen? Wenn ich nicht mehr zahlen kann, dann zahl du bitte. Die Bibel warnt uns davor, solche Geschäfte zu machen, weil die höchst riskant sind. Aber das Thema Bürgschaft heißt hier, da stellt sich einer in den Riss und sagt, okay, ich bin mit meinem Vermögen bereit, deine Schulden zu bezahlen, wenn du nicht klarkommst. Ich bin voll dabei. Und wisst ihr, genau das hat Jesus gemacht. Er hat mit seinem Leben sich dafür verbürgt, dass die Erlösung funktioniert. Gott hat sich mit einem doppelten, hat sich doppelt uns gegenüber, hat uns eine doppelte Zusage gegeben, Zusage und Eid. Und obendrauf kommt jetzt noch eine Bürgschaft von Jesus. Also liebe Leute, wenn ihr jetzt noch meint, das sei nicht sicher genug, dann weiß ich nicht. Also so bombenfest, wie Gott das hier für uns macht, das finden wir nirgendwo auf der Erde. Gott hat uns das so klar gemacht, so fest gemacht, so unumstößlich fest seine Zusagen abgesichert. Wir dürfen auf ihn vertrauen und wir sollen ihm vertrauen. Wir dürfen und sollen uns ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Wir dürfen es darauf ankommen lassen. Es geht auf. Eine bessere Sicherheit wirst du nirgends finden. Nirgends. Und wenn du denkst, du kannst auf dich vertrauen, den letzten Meter kannst du selbst schaffen, glaub mir, das ist die schlimmste Sicherheit, die du dir einmalen oder vor Augen malen kannst. Ich fasse zusammen. Also wenn du nicht willst, dass dein Lebenstraum, dein Lebensziel zerplatzt und sich in Luft auflöst, dann setze dein Ziel bei Jesus. Dann setze deine Hoffnung nicht auf menschliche Ziele, sondern setze sie auf die Zusagen von Jesus. Vertraue keiner Zwischenlösung. Vertraue keinem Abbild, keinem Schatten, sondern vertraue auf das Original. Willst du vor Gott gerecht dastehen? Vertraue auf den König der Gerechtigkeit. Willst du Frieden haben mit Gott in alle Ewigkeit? Dann vertraue auf den König des Friedens, auf Jesus Christus.